Nee, aber das ist ein, da nach einem Jahr im Plus zu sein, ist in, im Private Markets Umfeld ist ein Riesen-Win, weil im guten Private Equity Fonds, der langfristig fantastische Rendite liefert, wärst du in den ersten Jahren, da bist du bei -20, -25%. Ja? Und das ist normal.
The Portfolio People.
Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich vor, Sie hätten 300.000 Euro und wären damit zu reich für normale Bankprodukte, aber irgendwie auch zu arm für echtes Private Banking. Genau in dieser Lücke fand sich Christian Schneider-Sickert wieder und gründete kurzerhand Liquid in Berlin. Heute jongliert er mit 3,5 Milliarden Euro, macht Private Equity sparplanfähig und hat einen der größten ELTIF-Fonds Europas aufgelegt. Im Podcast sprechen wir über die Demokratisierung von Private Equity, warum die J-Curve kein Grund zur Panik ist und weshalb er Bestandsprovisionen abschaffen würde. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Christian, du hast Stationen in Oxford, Harvard, Goldman, Bertelsmann. Welcher rote Faden zieht sich für dich durch diese ja doch sehr unterschiedlichen Stationen und wie prägt er denn deine heutige Sicht auf Vermögensverwaltung?
Ja, roter Faden, den suche ich so selber noch so ein bisschen. Also ich glaube, die Gemeinsamkeiten, die es bei mir im Lebenslauf gibt oder sagen wir die Themen, die es vielleicht im Lebenslauf gibt, das eine ist, glaube ich, dass ich einfach relativ international aufgewachsen bin. Ich bin jetzt seit 11, 12 Jahren wieder zurück in Deutschland, habe einen Großteil meines Lebens in England verbracht, habe zwischendurch auch längere Zeit im Nahen Osten gelebt und gearbeitet, da auch Geschäfte aufgebaut. Das heißt, das ist so Thema eins bei mir. Und das zweite Thema, würde ich sagen, ist ja unternehmerische Gestaltung und Weiterentwicklung. Und ich habe ja in der Vergangenheit eigene Unternehmen gehabt, wie jetzt Liquid. Ich hatte aber auch Stationen in größeren Organisationen. Aber was mich eigentlich immer getrieben und auch motiviert hat, ist die unternehmerische Weiterentwicklung oder Entwicklung von Konzepten. Und das kann man in der richtigen Art von Konzern ganz schön machen, aber man kann es natürlich vor allem auch im eigenen Unternehmen sehr schön machen.
Wann gab es den Moment, an dem dir klar wurde, okay, ich gründe ein digitales Family Office, aber für viele?
Ja, im Grunde genommen, als ich, nachdem ich wieder mal Zeit hatte, in einer größeren Organisation zu arbeiten, da viel Schönes erlebt habe, aber auch halt natürlich die Limitationen gesehen habe, die größere Organisationen immer mit sich bringen, hatte ich gedacht, Mensch, jetzt ist, glaube ich, für meine nächste Phase das Richtige, wieder mal ein Unternehmen zu gründen. Das ist das dritte von mir inzwischen. Und was mich im Grunde genommen zum Thema digitale Vermögensverwaltung, digitales Investieren gebracht hat, ist ehrlich gesagt so ein bisschen meine eigene Erfahrung. Also ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon damals etwas älter als der typische Gründer. Ich stand mehr oder weniger mitten auch in der Karriere, hatte im Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Durchschnitt verdient und vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt schon angesammelt. War also wahrscheinlich so ein klassischer Affluent, war aber gleichzeitig auch nicht jemand, der sich in irgendeiner Weise dadurch definierte, dass er eine große Begeisterung für das Investieren an sich hatte. Also ich war alles andere als ein Daytrader oder ein Börsenfreak. Und hatte immer so das latente Gefühl, dass es Leute wie mich eigentlich relativ häufig gab. Also Leute, die im Grunde genommen im Ergebnis ihrer Arbeit dann ein bisschen was zu investieren hatten, nicht unbedingt das Interesse hatten, das selber zu machen und die sich dann so ein bisschen, auch heute noch, denke ich, gefangen sehen zwischen Retail-Angeboten, gut und schlecht, auf der einen Seite, die dann für die breite Masse sind und auf der anderen Seite der doch noch halbwegs verkrusteten und ehrlich gesagt dann auch höher anfangenderen Privatbankwelt, ja, wo das, was ich damals hatte, das, was ich heute auch noch habe, also auf jeden Fall nicht ausreichend sind, um irgendwelche Begeisterung oder großes Interesse hervorzurufen. Und das war so die Nutzersicht und habe ich einfach gesagt, Mensch, also eigentlich kenne ich auch viele Leute, die so sind wie ich und die brauchen einfach eine Lösung und diese Lösung sollte halt darauf eingehen, dass sie gewisse Bedürfnisse haben, sie sollte aber auch darauf eingehen, dass sie gewisse Ansprüche haben, weil man hat ja meistens dann das vielleicht leicht überdurchschnittliche Vermögen, auch weil man an sich selbst, an sein Umfeld, an seine eigenen Aktivitäten halt hohe Ansprüche stellt. Und die stellt man dann ja auch an viele andere Aspekte in seinem Leben und sollte man halt auch bei der Anlage stellen und sollte man auch bei der Anlage den Anspruch haben, die erfüllt zu bekommen. Und deswegen war die Idee im Grunde genommen halt, Leuten wie mir und Leuten in ähnlicher Situation wie mir etwas zu bieten, was qualitativ dem, was du mit deutlich mehr Geld bekommst, in nichts nachsteht, aber gleichzeitig halt ein bisschen mehr accessible ist.
Du führst Liquid jetzt fast 10 Jahre, also seit Beginn. Mhm. Was musstest du denn als Unternehmer am schmerzhaftesten lernen und was erfüllt dich heute am meisten im Rückblick?
Ach, ich glaube gerade vielleicht nicht nur im Finanztechnologieumfeld, sondern vielleicht auch in, sagen wir mal, venturefinanzierten Unternehmen generell ist, glaube ich, ein Thema, was man lernen muss, ist, dass die Sachen, du hast die schmerzhaften 10 Jahre erwähnt, dass die Sachen immer etwas länger dauern, als man sich eingangs vorstellt. Ich glaube, das ist vor allen Dingen bei vertrauensbasierten Themen wie Finanzen einfach eine Realität. Auch wenn man jetzt auf unsere Kommilitonen, wenn du willst, in der Fintech-Welt schaust, ich meine, da sind viele schon eine ganz schöne Weile unterwegs. Es dauert einfach ein bisschen. Ich glaube, was in diesem Umfeld auch im Vergleich mit meinen anderen Unternehmen halt eine besondere Herausforderung ist und war und die auch besonders Spaß macht, ist, dass hier in gewisser Weise verschiedene Welten, glaube ich, mehr als normal zusammenkommen. Du hast auf der einen Seite die sehr verantwortungsvolle Finanzwelt, wo es wirklich darum geht, für andere Leute Finanzentscheidungen zu treffen. Das ist wirklich so richtig Grown-up-Business. Dann hast du auf der anderen Seite die Technologiewelt, wo es vor allen Dingen dann um Innovation geht und um Schnellsein und auch ein ganz anderer Menschenschlag einfach unterwegs ist. Und da hast du wahrscheinlich als dritte Komponente dann so ein bisschen das Edukative, was so ein bisschen vielleicht dann in deinen Rollenbereich reingeht, dass du ja im Grunde genommen, ich glaube gerade bei komplexeren Produkten, nicht nur die Produkte hinstellen musst oder die Lösung hinstellen musst, sondern auch sehr viel darüber erklären musst. Das heißt, da geht es fast so ein bisschen so in meine alte Medienwelt. Ja? Und die Sachen kommen halt hier zusammen und ich glaube, da die richtige Mischung zu finden und diese doch verschiedenen Kulturen und auch verschiedenen Skills, die zusammenkommen, auf richtige Art zu mischen, das ist eine große Herausforderung. Das macht aber auch extrem viel Spaß. Und wenn ich da zurückblicke, das war ja auch ein Teil deiner Frage, da hat man natürlich in der Mischung sicher nicht in allen Phasen immer alles so richtig hinbekommen, wie man es im Nachgang vielleicht dann gleich gemacht hätte.
Du hast gerade schon ein bisschen von deiner Heritage erzählt, von Medien, Banken etc. Auf LinkedIn wurdest du von der Dorothea von Wichert Nigma als, Zitat, bunter Hund im Nadelstreifen bezeichnet. Wie viel Reibung brauchen denn Innovationen im Wealth Management? Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, das ist ja eher ein bisschen tradierter, kann man ja fast sagen. Wie viel Reibung ist denn gut dafür?
Was ich hier intern auch immer wieder fordere und fördere, ist dieses permanente Hinterfragen. Ja? Also wir nennen das intern Challenge the Status Quo. Ja? Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil ich glaube, es ist auch, wir leben ja alle in einer sehr dynamischen Gesellschaft, wo sich selbst, wenn ich jetzt auf die letzten 10 Jahre zurückschaue, die Innovationen, die nicht statisch sind. Ja, also du hast zum Beispiel, wenn man mal ganz zurückgeht, du hast erstmal den Siegeszug des Mobiles. Ja, wenn ich zum Beispiel auch an uns denke, wir haben damals unsere Plattform zum Beispiel nicht Mobile First gebaut, weil wir gesagt hatten, damals, Mensch, also wahrscheinlich ist die Kundengruppe, mit der wir hauptsächlich zu tun haben, noch nicht am Punkt, wo sie primär über Handy agieren. Ändert sich, wir gehen jetzt auch Mobile First. Ja, dann würde ich sagen, der Anspruch, was digital auch notwendig ist, schnöde Sachen wie zum Beispiel Account Opening. Ja, da waren wir vor x Jahren mit 5-6 Tagen deutlich schneller als irgendwie der Durchschnitt oder das klassische Privatbanking, wo es zum Teil ja noch Wochen gedauert hat. Heute erwarten die Leute instant. Das heißt also, es entwickelt sich, glaube ich, alles weiter. Das heißt, du brauchst eigentlich diese permanente Reibung. Ich glaube, du musst vor allen Dingen auch schauen, auf jeden Fall jenseits der Vermögensverwaltung, aber wahrscheinlich auch jenseits der Finanzszene an sich, weil die Erwartungen und die Realität von unseren Nutzern werden ja auch durch ganz andere Bereiche getrieben. Also ich glaube, was im Leben, was du als gerade auch digitale Erfahrung erwartest, wird ja genauso von Spotify, von Apple, von was weiß ich nicht getrieben, wie von dem, was vielleicht eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank oder eine Goldman macht.
Ihr verwaltet mittlerweile rund 3,5 Milliarden Euro und habt etwa so roundabout 10.000 Kunden. Seid ihr damit schon profitabel?
Ja, das ist interessant. Das ist eine Frage, die ich oft bekomme. Also du musst ja unser, und das ist ein bisschen anders als vielleicht ein klassisches Vermögensverwaltungsmodell vorstellen. Also bei uns ist es so, du hast im Grunde genommen das Kerngeschäft, wo du Kunden, die du schon akquiriert hast, denen du eine Vermögensverwaltungsgebühr oder andere Arten von Gebühren berechnest und dafür natürlich gewisse Aufwände hast. Der Teil war im Grunde genommen wahrscheinlich bei uns von Tag 1 mehr oder weniger profitabel. Dann hast du Bucket 2, dieses ganze Thema Investitionen in Technologie, die du ja de facto dann über Jahre auch amortisierst. Und da hast du, und das ist, glaube ich, für viele, die aus der traditionellen Industrie kommen, eher ungewöhnlich, dann hast du ein sehr internettypisches Akquisemodell, wo du im Grunde genommen sagst, und zu denken, das haben im Kern natürlich auch traditionelle Vermögensverwalter, die denken halt nur ein bisschen anders nach, wo du im Grunde genommen sagst, ich kaufe an Tag 1 mache ich ein Investment, um dich, Christoph, erstmal vielleicht als Interessent reinzubringen und dann zu konvertieren und zum Kunden zu machen. Das heißt, ja, am Tag 1 habe ich für dich ein gewisses Investment. Und aus diesem Investment verdiene ich mich dann halt über Zeit, wenn du bei uns bleibst und wenn du hoffentlich auch bei uns größer wirst als Kunde, verdiene ich mich wieder erst in die Nulllinie und dann über die Nulllinie hinaus. Das heißt, wenn ich auf das Unternehmen schaue und das Thema Profitabilität, dann habe ich von Anfang an immer auf dieses Thema geachtet, ist in diesem ersten Bucket, ist das Kerngeschäft, sind die Lifetime Economics von jedem einzelnen Kunden, die wir haben, an sich profitabel von Anfang an und es ist extrem wichtig. Dann hast du einen Trade-off, wo du sagst, wie viel möchtest du heute in die Technologie investieren, um sie morgen dann nutzen zu können. Und das dritte ist der Hebel, wie schnell möchtest du wachsen.
Also über die Customer Acquisition Costs quasi.
Genau, weil, naja, vor allen Dingen auch über die Anzahl der Neukunden, die du quasi reinbringen möchtest, über diese Akquisition. Und das ist eine Sache, die wir relativ aktiv steuern. Wir hatten also wir jetzt nicht zu sehr in den Terner gehen, aber wir hatten eigentlich bis vor ein paar Monaten, hatten wir von der Management-Team-Seite eigentlich gesagt, Mensch, wir wollen Ende dieses Jahres auch als Gesamtunternehmen profitabel arbeiten. Und da gab es interessanterweise Diskussionen mit unseren Investoren, die gesagt haben, toll, dass ihr das könnt, aber ganz ehrlich, wollen wir gar nicht, sondern gebt nochmal auf diesen zweiten Dimensionen, Technologie, Investment und Akquise, gebt da einfach nochmal ein bisschen Gas.
Aber das heißt, ihr habt jetzt noch eine neue Finanzierungsrunde wieder? Oder?
Nö, wir haben ja auch noch Finanzierung. Also es ist halt, ist ja immer ein Unterschied zwischen Profitabilität an sich und dann Finanzierung, die man hat. Also wir sind noch ganz, ganz gut finanziert. Das heißt, wir steuern das so ein bisschen. Also wir könnten dieses Jahr profitabel sein. Vielleicht entscheiden wir uns jetzt zu sagen, wir machen das erst nächstes Jahr. Aber das ist halt immer getrieben, im Grunde genommen durch die zwei Faktoren. Wie schnell wollen wir neue Kunden akquirieren? Wie viel wollen wir vielleicht auch in die Marke investieren, um die noch bekannter zu machen? Und zweitens dann, was macht man auf der Technologieseite?
Du hast gerade die Investoren schon angesprochen. Welche Rolle spielen denn die Anker-Investoren, eine HQ Trust, eine Project A, eine LGT. Mhm. Welche Rolle spielen die denn heute strategisch noch?
Ja, sehr unterschiedlich. Also unsere großen Investoren sind auch sehr unterschiedlich. Also wir haben als größte beiden Investoren auf der einen Seite LGT, das ist, wie wahrscheinlich eure Hörer auch kennen, halt eine große familiengeführte internationale Privatbankgruppe. Dann haben wir Tosca Fund, das ist ein Growth Investor aus London. Und dann haben wir Investoren, die inzwischen jetzt rein anteilsmäßig ein bisschen kleiner sind, aber weiterhin sehr wichtig bleiben, wie zum Beispiel Project A, der bekannte Berliner Venture Fonds oder auch HQ Capital. Und ich würde sagen, die spielen eigentlich bis heute alle eine Rolle, aber eine sehr unterschiedliche Rolle. Und das ist auch so vielleicht ein Learning, was ich über die Jahre gehabt habe, ist, du musst im Investorenkreis, natürlich freust du dich über das Geld, das über die kommt, aber es ist auch wichtig zu überlegen, welche Rolle, welche Unterstützung, welche Skills bringen die auch mit. Und wenn ich jetzt mal an diese vier genannten denke, würde ich sagen, also Tosca ist für uns einfach auch so ein bisschen der Blick in den Londoner Finanzmarkt, weil die natürlich da auch extrem vernetzt sind. Dadurch haben wir ein sehr gutes Gespür mal dafür, was international los ist. LGT ist jemand, mit dem wir, der natürlich gerade die High-End-Version von dem, was wir machen, also das wirklich klassische Privatbanking, Vermögen 5 Millionen plus, sehr, sehr gut kennt und von dem wir da auch einiges lernen können. Dann Project A ist und bleibt gerade mit unserem Boardmitglied Florian Heinemann einfach am Zahn der digitalen Zeit und natürlich auch bei den Themen digitale Vermarktung extrem knowledgeable und auch gut vernetzt. HQ Capital, HQ Trust, also das Family Office, das Multifamily Office der Familie Harald Quandt, ist ja auch ein früher Investor von uns. Mit denen sind wir aktuell kooperationsseitig, kann sich auch wieder ändern, aktuell nicht, wie wir es in der Vergangenheit war, auf einigen unserer Angeboten aktiv, schauen uns aber auch immer wieder Möglichkeiten an, da wieder was zu machen. Die sind aber natürlich, weil sie lange jetzt auch schon bei uns investiert sind, auch ja Teil der Familie und von daher auch außerhalb des Boards einfach auch Industrieexperten, mit denen wir immer uns viel austauschen. Also die Investoren sind ein ganz wichtiger Teil, würde ich sagen, der Mischung. Die helfen mir jetzt nicht, den Laden tagtäglich zu managen und können natürlich auch nicht, weil es ja auch mein Job letztendlich oder unser Job als Management-Team, helfen uns, glaube ich, nicht, dann die tagtäglichen Entscheidungen zu treffen, sind aber eigentlich immer wieder da, wenn man mal größere Themen besprechen möchte oder wenn es halt um spezielle Expertise geht.
Bevor wir gleich nochmal einen kleineren Deep Dive über Private Markets machen, wo ihr ja sehr aktiv seid, nochmal kurz über eure Strategie. Das Mindestticket bei euch liegt ja bei 100.000 Euro, also damit man bei euch ongeboardet wird als Kunde. Kannst du vielleicht mal erklären, warum sich für euch wirtschaftlich kleinere Beträge nicht rechnen? Und es gibt ja auch andere Wettbewerber, die das durchaus für kleinere Tickets machen. Wo liegen denn da deiner Meinung nach, wo bezahlt man denn da vielleicht als Kunde drauf oder finanzieren die das quer? Also wie kommt ihr auf diese Summe?
ich meine, ob jetzt 100.000 die richtige oder die finale Summe ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir haben aber bewusst gesagt, wir möchten unseren Kunden extrem gute Konditionen und vor allen Dingen aber auch einen hybriden Service bieten, weil wir einfach damals der Meinung waren und auch heute der Meinung sind, dass es wirklich im relativ komplexen Umfeld, gerade wenn es dann Richtung Private Markets geht, für den Kunden einen Mehrwert stiftet, gut ausgebildete persönliche Berater zu haben und auch laufende Relationship Manager, die sich um die Kunden kümmern. So, das war so Punkt 1. Und Punkt 2 war, dass wir sagen, dass wir auch glauben, dass gewisse Lösungen einfach auch erst ab einer gewissen Mindestanlage irgendwie oder Mindestvermögen würde ich irgendwie Sinn machen. Und deswegen haben wir damals halt die 100.000 gewählt als Einstiegsgrenze. Wir haben zwischendurch auch immer mal wieder Aktionen gefahren, wo wir gesagt haben, es fängt ein bisschen niedriger an. Aber der Punkt ist, glaube ich, weniger als die Summe, dass wir einfach sagen, wir möchten so arbeiten können, dass wir unseren Kunden für uns auch kostendeckend einen wirklich individuellen Service, der hoffentlich einer Privatbank in nichts nachsteht, bieten, wenn du den haben möchtest. Dazu natürlich dann Finanzprodukte haben, wo unser Anspruch immer ist, die auch preislich so einzusetzen, dass die im Grunde genommen, oder aufzusetzen, dass die im Grunde genommen dem Preisniveau von sehr, sehr größeren Vermögen auch entsprechen. Daher hat sich das ein bisschen ergeben. Ja.
Jetzt hast du gerade schon mal das Wort Private Markets auch gesagt. Ihr habt jetzt gerade die Smart Money Portfolios lanciert, die je nachdem, was man da auswählt, 10-30% Private Equity beimischen. Wie reagiert denn da so der klassische ETF-Verfechter darauf?
Ja, also Smart Money oder auch Private Markets an sich, das ist bei uns wirklich ganz tief in der DNA. Also wir glauben einfach philosophisch und wir glauben, wir können das auch belegen, dass der Multi-Asset-Ansatz, und zwar Multi-Asset über liquide, semi-liquide und illiquide Märkte hinweg, den so klassische Endowments fahren, dass der absolut Sinn macht und dass der auch eine sehr, sehr gute akademische und Performance-Basis hat, der ihn rechtfertigt. Das heißt, wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wenn du es kannst, solltest du neben den Public Markets halt auch in den Private Markets investieren. Jetzt hatten wir lange natürlich die Situation, dass regulatorisch bedingt die Private Markets auch einer kleinen Untergruppe, selbst von unseren Kunden, nur offen standen, weil du einfach ein Minimum-Ticket von
200.000 plus.
Genau. Ja. Das heißt also, wenn du sagst, Private Markets sollten so irgendwo zwischen 20-30% in deinem Portfolio sein, dann redest du ja von Leuten, die irgendwie 800.000 plus investierbar haben. Ja, das hat sich jetzt regulatorisch mit der LTIF-Regulierung glücklicherweise jetzt geändert. Aber wir glauben einfach philosophisch, sofern es zu dir passt, ist es gut und wichtig, breit diversifiziert auch über Private Markets zu investieren. So, für zu dem zweiten Teil deiner Frage, wie haben da Leute darauf reagiert? Ja, es ist natürlich, Private Markets sind noch immer ein sehr neues Thema für viele Anleger. Ich meine, wir haben, glaube ich, in Summe beim Investmentverständnis auch durch den Siegeszug der ETFs, aber nicht nur durch den Siegeszug der ETFs, in Deutschland jetzt große Fortschritte gemacht. Also ich glaube, die Leute investieren in Summe heute deutlich besser, als sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Ich glaube, da ist wie immer so ein bisschen die Gefahr natürlich, dass da vielleicht dann die Weisheit ein bisschen zu plakativ, die Weisheiten zu plakativ werden, so ETFs sind die einzige Antwort oder der MSCI ist die einzige Antwort, das will ich mal wirklich sehr relativieren. Ja. Aber sagen wir so, mit Fokus auf Kosten, mit Fokus auf breite Streuung, mit Fokus auch vor allen Dingen auf Strategie zu investieren, also nicht zu sagen, ich mache jetzt irgendwie meine 5 Stock Picks und es wird schon gut gehen. Das sind, glaube ich, alles Prinzipien, die genau das spiegeln, was auch große professionelle Investoren machen. Also finde ich super. Ja. Dazu kommt aber dann, dass die halt auch gerade die Diversifikation, die Stabilisierung und die zusätzliche Rendite in ihren Portfolios halt auch sehr über Private Markets holen. So bei Private Markets bist du dann auf einmal interessanterweise in einem Feld, wo viele von den Sachen, die auch unsere Zielkunden jetzt eher auf der Public Market Seite gelernt haben, auf einmal dann nicht mehr so stimmen. Also da ist schon ein gewisser Disconnect. Du lernst zum Beispiel ja auf der Public Market Seite Stockpicking, aktives Management, würden viele sagen, macht keinen Sinn. So, auf der Private Markets ist das auch wieder statistisch belegbar total anders. Da hast du, Private Markets sind im Kern aktives Management und zwar vor allen Dingen auf das bis auf das darunterliegende Asset hin, also du redest bei Private Market, bei Private Equity zum Beispiel, redest du ja über die sehr aktive unternehmerische Weiterentwicklung von Unternehmen. Das ist aktives Management im ultraklassischen Sinne. Du hast dann auch in Private Markets, anders als bei den Public Markets, eine über viele, viele, viele Jahre auch gefestigte Sicht, dass es eine klare Distribution der realisierten Returns in Richtung einiger wirklicher Top-Performer gibt. Also das heißt ja immer, und wie gesagt, ist ja auch an der einen oder anderen Stelle belegbar, dass der Star-Aktienmanager des letzten Jahres, auf keinen Fall der Star-Aktienmanager dieses Jahres wird, bei Private Markets ist es ganz anders. Extrembeispiel ist Venture. Da siehst du eigentlich über Generationen, über 10, 15, 20 Jahre, dass die Top-Ergebnisse immer wieder von denselben Fondsmanager erzielt werden. Also da ist, glaube ich, in gewisser Weise so ein Umlernen erforderlich. Ja? Und da gibt es natürlich den einen oder anderen, der dann vielleicht zu plakativ das, was er auf der Public Markets Seite gelernt hat, einfach eins zu eins auf die Private Markets Seite überträgt. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Dann hast du zweiter Punkt, glaube ich, in den Private Markets dann halt jetzt rein auch mechanisch andere Dynamiken, als du sie vielleicht als Investor von der Public-Market-Seite erkennst. Also wenn man sich zum Beispiel einen klassischen Private-Equity-Fonds anschaut, erste Neuerung für jemanden, der sich das erste Mal das anschaut, ist, die sind illiquide. Ja? Das ist ja anders, als das, was man von der Public-Market-Seite kommt. Zweite Neuerung, zum Beispiel so Themen wie Kapitalabrufe. Ich meine, am Aktienmarkt ist es so, wenn ich 100 Euro investieren will, dann investiere ich die heute. Beim klassischen Private Equity Fonds ist so, wenn ich 100 Euro investieren will, dann zeichne ich heute 100 Euro und dann ruft der Private Equity Manager die über die nächsten 3-4 Jahre von mir ab. Das heißt, da gibt es also schon einige auch konzeptionelle Sachen, die einfach deutlich anders funktionieren als an den Public Markets. Das heißt, es braucht eine gewisse, ja, auch Erklärung durch uns.
Da können wir gleich nochmal bei eurem Vehikel drauf eingehen. Du hast vorhin schon mal die 20% so ein bisschen erzählt, also in dem Fall, als die Hürden noch so hoch waren. Larry Fink, Chef von BlackRock, ist ja doch ein etwas größerer Vermögensverwalter. Der propagiert ja jetzt das 50-30-20-Portfolio, also weg vom klassischen 60-40, also sprich 20% Private Assets neben Aktien und Anleihen. Teilst du dieses Dogma oder würdest du sagen, hey, eigentlich braucht es sogar noch ein bisschen mehr?
Also ich glaube, das kannst du pauschal natürlich immer nur bedingt sagen. Ich meine, auch 60-40 war ja im Grunde genommen eine Faustregel. Ich glaube, wie viel Private Markets du drin hast, ist, ich glaube, teilweise durch die Erfahrung, die du hast, getrieben. Also ich glaube, du musst wirklich verstehen, was du da machst, zumindest im gewissen Umfang, bei geschlossenen Fonds auf jeden Fall im großen Umfang. Dann ist es getrieben dadurch, wie viel Illiquidität oder Semiliquidität kannst du dir leisten. Und dann ist es drittens natürlich getrieben durch die Logik der Portfoliokonstruktion. Also was wir bei uns zum Beispiel gemacht haben, um das Thema vielleicht auch ein bisschen greifbarer zu machen, wir haben mit diesen Smart Money Portfolios sind wir jetzt wirklich rein technisch so vorgegangen, dass wir gesagt haben, lass uns zum Beispiel unsere passive Globalstrategie, lass uns unsere klassische Globalstrategie nehmen, die gibt es in 10 Risikoklassen und lass uns dann sehen, was wäre eine optimale Private-Equity-Beimischung, die die Schwankungen gleich hält oder reduziert, gleichzeitig aber die Rendite erhöht. Das heißt, das ist dann wirklich eine Portfolio-Konstruktionsfrage. Also die Prozentsätze, die du erwähnt hast bei uns, die ergeben sich einfach aus einer Portfoliosteuerung, wo wir gesagt haben, um es auch für Nutzer leichter zu machen, wenn du ein klassisches Globalportfolio, was allein auf ETFs basiert hast, hast, nehmen wir an, du hast ein Global 50, dann ist das Global 50 Plus, was dann die Private Equity Variante drin hat, so konstruiert, dass deine Volatilität dieselbe ist oder etwas niedriger, aber halt die Rendite entsprechend hochgeht. Das heißt also, ich glaube, 20% ist eine gute, sagen wir mal, Faustregel und das ist auch so, 20-30% ist auch so, wo die meisten Family Offices investieren. Gibt ehrlich gesagt bei den amerikanischen Stiftungen, ich meine, kann man auch mal online schauen, Yale Endowment zum Beispiel, gibt es auch deutlich höhere Prozentsätze. Ja? Aber ist dann natürlich alles semi-liquide oder illiquide.
Das finde ich eigentlich ganz spannend mit der Portfoliokonstruktion. Also ich meine, am Ende mischt ihr ja mit eure Smart Money Portfolio die klassischen, wie gesagt, das Kapitalmarktbausteine mit eurem Liquid Private Equity Next.
Aha.
Korrekt?
Ja.
Am Ende müsst ihr ja gucken, dass jeder Baustein auch seinen eigenständigen Renditebeitrag liefert. Also
genau.
Private Equity Fonds sind ja nun doch häufig ja auch auf Wachstums- und auch auf Small Cap Risiken ausgerichtet. Das heißt, ihr müsst natürlich schon gucken, dass genau diese Faktorprämien jetzt nicht schon in irgendwelchen Smart Beta ETFs oder in aktiven Publikumsfonds stecken. Nach welchen Kennzahlen, also weiß ich nicht, habt ihr da irgendwelche Overlap-Analysen oder ähnliches, nutzt ihr denn, um da Doppelungen zu entdecken und auch zu vermeiden?
Boah, also ich bin jetzt nicht der Portfolio Manager hier. Das heißt, also, da würde ich jetzt auch nicht mit gefährlichem Halbwissen irgendwie
rausgehen. Aber ihr macht rausgehen. Das.
Wir machen das, aber also es ist so, wir nehmen die Private Equity Allokation nehmen wir erstmal aus der Aktienseite. Also das ist natürlich die relevanteste Geschichte. Ich glaube, welche Arten von wenn wir jetzt von einer passiven Strategie reden, haben wir sowieso keine Überlappungen, irgendwelche Faktor-Overlays oder so weiter angeht, weil die hast du ja da nicht. Aber wir achten natürlich darauf, dass es der Zweck dieser Private Equity Allokation ist, nicht korreliert zu sein und die Rendite zu treiben. Und auf die Faktoren optimieren wir. Wobei ich sagen würde, Small Cap, jein. Also es kommt so ein bisschen darauf an, welche Art von, in dem Fall Private Equity du halt auch machst. Das kann, klar, das kann Small Cap sein, das kann aber natürlich auch bis in fast Large Cap Größen gehen, was die größeren Private Equity Transaktionen angeht. Also ich würde sagen, wir haben in unseren, wenn jetzt von Next redest, haben wir in den Portfolio, haben wir eher so Mid-Cap Unternehmen. In unseren klassischen Private Equity Fonds, so wie unsere Pro-Linien nennen, haben wir zum Teil dann auch fast Large Caps drin.
Lass uns mal ein bisschen über Next reden. Da habt ihr die Einstiegshürde auf 10.000 Euro gesenkt. Das haben ja viele so im LTIF-Bereich. Ihr habt eine Sparplanfunktion integriert. Wann habt ihr da eigentlich, mal um so ein Gefühl zu kriegen, auch für die Leute aus der Branche, die das anhören, wie lange hat das so gedauert? Also wann habt ihr mit der Entwicklung angefangen und was war die Strategie dahinter? Ihr habt ja auch eine Partnerschaft mit Neuberger Berman. Vielleicht mal so ein, zwei Minuten erklären, einen Blick aus dem Maschinenraum. Wie habt ihr das aufgesetzt?
Also für uns war eigentlich, sobald wir Anzeichen hatten, dass diese Novellierung der LTIF 1.0 Regelung Fahrt aufnahm, sind wir eigentlich sofort draufgesprungen, weil wir einfach, wie gesagt, ja philosophisch glauben, dass auch jetzt in Anführungsstrichen kleinere Portfolios, wenn wir jetzt mal von unseren 100.000 Euro ausgehen, dass auch kleinere Portfolios, sofern es zum Kunden passt, eine Private Equity Beimischung haben sollten. Ich hatte in der Vergangenheit, wie gesagt, das Problem, Minimum Ticket Size für Private Equity war, diversifizierte Private Equity war 200.000 Euro. So, das heißt also, der Kunde mit 100.000 Euro konnte es nicht haben. Deswegen waren wir eigentlich von Tag 1 bei der, waren wir sehr interessiert an der LTIF-Verordnung, haben das auch sehr, sehr aktiv begleitet und haben dann, wie wir es ja eigentlich bei allen unseren Partnerschaften machen, überlegt, also erster Schritt war zu überlegen, welche Art von auch jetzt Private Equity Investment Strategie ist eigentlich für ein semi-liquides Investment die richtige. Und vielleicht kurz Schritt zurück, was wir an LTIF spannend fanden, war natürlich einmal die kleinere Ticket Size, aber zweitens auch die Möglichkeit, die Illiquidität von Private Equity zumindest deutlich zu reduzieren. Ich meine, du kommst da ja von der effektiven Kapitalbindung von 7-8 Jahren im klassischen Private Equity.
Quartalsweise.
So, das waren also die zwei Sachen, die uns wirklich am LTIF gefallen haben. So, und dann haben wir überlegt, was passt denn jetzt von der Investmentstrategie her am besten zu einem LTIF-Konstrukt beziehungsweise diesen Features von dem LTIF. Und haben wir natürlich erst überlegt, macht man das über eine klassische Fund-to-Fund-Strategie? Ziemlich schwer, weil du da halt dann diese sehr langsame Capital-Deployment hast und kamen dann in verschiedensten Gesprächen eigentlich darauf, dass man sagt, eigentlich ist eine Co-Investment-Strategie für einen LTIF ein sehr, sehr guter Fit. Co-Investments, für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht wissen, im klassischen Private Equity Fonds investiert man als Investor in den Fonds des Private Equity Managers. Bei den Co-Investments investierst du neben dem Fonds des Private Equity Managers direkt in das Underlying Asset. Ja, das heißt, du investierst also quasi direkt in die von Private Equity gekauften Zielunternehmen. Ja, hat eine Reihe von Vorteilen, wenn es um Capital Deployment etc. geht. So, dann haben wir also gesagt, Co-Investments erscheint uns als die vernünftigste Strategie für diesen LTIF. Dann haben wir, wie wir es eigentlich immer machen, geschaut, okay, welche Partner gibt es denn da draußen, die wirklich auf auch international führender Ebene da einen starken Track Record haben und zweitens aber auch bereit sind, und das ist uns immer wichtig, ihre institutionellen Lösungen quasi eins zu eins auch für unsere Kunden zu öffnen. Das ist ja immer noch nicht bei jedem der Fall. Und dann haben wir halt mit verschiedensten Leuten gesprochen, einige mit deutlich größeren Namen als andere und haben dann zum Schluss gesagt, gut, Neuberger Berman ist in der Industrie bekannt, ist vielleicht bei den Kunden noch nicht so bekannt. Haben wir gesagt, letztendlich sollte die Qualität überwiegen. Das heißt, wir sind mit dem gegangen, der eigentlich das stärkste Angebot hat. Und dann haben wir eigentlich gemeinsam mit dem Team von Neuberger Berman haben wir dann den Fonds in Luxemburg beziehungsweise auch das Compartment dann in Luxemburg konstruiert. Das ist immer, wissen die aus der Industrie alle, ist immer unglaublich wuselig und zeitaufwendig. Weil,
viel Schweinkram, ja.
Ja, absolut. Und haben vor allen Dingen auch viel natürlich darauf geschaut, was muss man dann operativ machen, um die Semiliquidität auch wirklich dann delivern zu können an die Kunden.
der Fonds ist jetzt so ungefähr 200 Millionen Euro groß und ist damit ja laut Studie von Scope auch einer der größten Ältesten in Europa. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ab welcher Größe wird denn die Strategie aus deiner Sicht erst so richtig effizient? Und was ich aber ganz spannend finde, wenn man da reinschaut, wie ihr da allokiert seid, da sind ja ganz viel, ihr hattet lange auch ganz viel Geld noch im Cash liegen, jetzt habt ihr viel Kapitalzusagen. Das scheint ja ein sehr, ich sage jetzt mal, ein träger Prozess zu sein, bis das Geld mal da ankommt. Wie du gesagt hast, man gibt das Geld und irgendwann wird das mal abgerufen. Also, seid ihr da ein bisschen vom Erfolg übermannt worden?
Oder? Nee, das ist eine super, super Frage, weil das ist genau das, wo die Public-Welt und die Private-Welt einfach deutlich anders funktionieren. Unser Kapital-Deployment in diesem Fonds ist für jeden, der mit Private Markets irgendwas tut, einfach crazy schnell. Ja? Für jeden, der erwartet aus dem Public-Markets-Umfeld, dass wenn ich heute eine Aktie kaufe, ich morgen sie auch habe, ist es extrem langsam. Wir haben zum Beispiel, also, du hast ja gesagt, aus der Küche erzählt, also wir haben auch Neuberger Berman damals vor allen Dingen auch gewählt, weil die einen extrem regen Dealflow haben und wenn du so ein Portfolio aufbaust, brauchst du natürlich den Supply, brauchst du die regelmäßige Möglichkeit, da auch Deals zu machen. Und haben eigentlich das Kapital schnell deployed und haben vor allen Dingen auch, und das ist auch wieder so ein Thema, was man aus Public Markets überhaupt nicht kennt, die J-Curve, das heißt den initialen Wertrückgang, der eigentlich auch so ein extrem esoterisches Private-Equity-Thema ist, absolut minimiert. Also wir sind mit diesem Fonds schon nach einem Jahr sind wir über der Nulllinie, was für Private Markets unglaublich schnell ist. Sind aber genauso Themen, die im Public-Markets-Bereich natürlich keiner versteht. Also im normalen Private-Equity-Fonds ist es so, selbst wenn du dann langfristig deine 15%+ nach Kosten machst, sind die ersten Jahre, bist du erstmal rot, weil das Kapital abgerufen wird, weil die Kosten anlaufen etc. pp. Da kannst du mit so einer Co-Investment-Strategie kannst du das deutlich beschleunigen.
Aber ist bei euch natürlich nicht so fern, dass das jetzt gefühlt vor einem Jahr gestartet oder ein bisschen nicht ganz. Seitdem sind da irgendwie 1,3% oder so plus drin. Also jetzt, ich sag mal, Tagesgeld hätte man natürlich mehr gehabt, aber ist natürlich.
Aber das ist genau so ein Punkt.
Kannst du es nicht vergleichen, genau.
Nee, aber das ist nach einem Jahr im Plus zu sein, ist im Private Markets Umfeld ist ein riesen Win, weil im guten Private Equity Fonds, der langfristig fantastische Rendite liefert, wärst du in den ersten Jahren, da bist du bei -20, -25%. Ja, und das ist normal, weil du musst dir überlegen, was passiert auf der darunterliegenden Asset-Ebene. Ich kaufe eine Firma und entwickle die aktiv weiter. Wie glaubwürdig ist es, dass du da nach 2 Monaten 10%, 20% Wertsteigerung hast? Das andere ist, du musst das Portfolio erstmal aufbauen. Da sind wir jetzt wirklich also sehr, sehr gut unterwegs. Du hast gesagt, sind wir vom Erfolg überrannt worden? Nein, weil wir können natürlich auch dadurch, dass wir mit so einem großen Partner arbeiten, und das ist eigentlich sehr schön, können wir auch skalieren. Also wir sind nicht dadurch limitiert, dass wir nicht genügend Deals reinbekommen oder wir sind nicht damit limitiert, dass die Deals nicht groß genug sind, als dass wir da Kapital einsetzen. Aber
seid ihr mit den 200 Millionen happy oder nicht?
Ja, ich bin Unternehmer. Ich meine, ich bin immer latent irgendwie unzufrieden, weil immer mehr geht. Aber 200 Millionen ist so schlecht.
Weil das ist das, als ich die Studie gelesen habe, war ich auf der einen Seite, dachte ich, also so ganz to be honest, hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr da sofort in die, ich glaube, Top 3 oder so mit vorstoßt. Auf der anderen Seite fand ich es irgendwie auch krass, dass man mit 200 Millionen schon in den Top 3 ist, im Verglichen zu der klassischen Fondsindustrie natürlich.
Klar, absolut, weil es neu ist. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch. Ich meine, die Anlageklasse ist, wer hat bisher in Private Equity investiert? Leute, die im Family Office sind und Institutionelle. Das heißt, du musst hier wirklich also eine ganz neue Anlageklasse auch lernen. Da sind die Leute eingangs ein bisschen skeptisch, was ja auch absolut fair ist. Ja,
wen richtet sich denn Next? Also Privatanleger, klar, die reinhören, aber jetzt mal von unseren Hörern auch, ist das auch was für ein Berater, ist das was für ein Family Officer?
Ja,
ist das
absolut. Also wenn ich jetzt auf unsere Kunden schaue, ich meine auch die 10.000 oder 20.000 Euro Mindestanlage werden ja auch oft missverstanden. Also die Idee ist ja nicht, dass wir sagen, hier soll jemand, der 10.000 Euro hat, dann seine 10.000 Euro investieren. Es ist halt immer, also würde ich zumindest empfehlen, ja, es ist halt immer im Rahmen deiner Private Markets Quote zu sehen, die irgendwo, wie gesagt, bei 20-30% liegen sollte. Das heißt also, die Zielkunden sind eigentlich unsere klassischen Affluent-Kunden. Wir haben jetzt hier bei Next gesehen, dass wir über die klassischen Kunden hinaus auch natürlich viele jüngere Kunden gewonnen haben, die natürlich gerade diese Sparplanfähigkeit extrem spannend finden. Und wenn eine Anlageklasse für einen Sparplan und damit für einen langfristigen Vermögensaufbau eigentlich geeignet ist, dann ist das Private Equity. Ich glaube, wenn ich jetzt auf das Jahr zurückschaue, dann komme ich vor allen Dingen auch immer aus Kundensicht und überlege, was haben wir Kunden eingangs versprochen. Wir haben ihnen versprochen, dass wir ihnen über zwei Jahre ein diversifiziertes Portfolio von bis zu 100 Companies aufbauen. Da sind wir jetzt bei 50, werden bald deutlich darüber sein, würde ich sagen, Tick. Wir haben versprochen, sie investieren mit absoluten Top Fondsmanagern pari passu, würde ich auf Augenhöhe. Da würde ich jetzt sagen, wenn wir da EQT, Silver Lake und TA Associates und wenig alles drin haben, würde ich sagen, auch Tick haben wir delivered. Wir haben gesagt, dass wir sagen und auch aus der Historie wissen, dass ich mit so einer Strategie mittelfristig eine Rendite von 12%+ nach Kosten erzielen lässt, würde ich auch sagen, gibt es keine Anzeichen, dass das nicht der Fall ist. Also von daher würde ich sagen, sind wir gut unterwegs. Größenmäßig absolut, da ist riesig Luft nach oben, absolut.
Wir sind auf der Zielgerade, deswegen mal eine Frage noch, planst du auch Private Credit oder Infrastruktur in die Beimischung aufzunehmen oder bleibt es erstmal ein reines Private Equity Beta?
Also wir planen das, also Private Credit kann man auch nochmal, können wir separate Podcasts machen, kann man lange darüber diskutieren, ob das, wo wir da im Marktzyklus stehen, ob das für Privatanleger das Richtige ist, aber ich denke, weitere alternative Anlageklassen, wir orientieren uns ja so ein bisschen an dem, was, wie gesagt, große Institutionen machen und da würde ich sagen, sind die offensichtlichen Anlageklassen aus dem Private Markets Bereich, die man auch jetzt über das ELTIF-Konstrukt vielleicht einer breiteren Masse zugänglich machen könnte und sollte, sind natürlich Venture Capital, sind aber natürlich auch Infrastructure und Real Estate. Ja, und dann klar, die Liste geht weiter, Private Credit. Aber die Liste ist auch nicht ewig lang. Also ich glaube, die offensichtlichen Anlageklassen sind wahrscheinlich wirklich Private Equity, Venture, Infra, vielleicht Private Debt.
Für alle, die sich jetzt für Private Markets interessieren, gerade jetzt mal eher Richtung Privatanleger, auch wenn das jetzt nicht unsere Core Audience ist, erstmal ist ja gut, wenn es mehrere Player gibt, weil die Awareness steigert. Aber es gibt natürlich auch eine Moonfair. Jetzt eine Finexity hat wieder was angekündigt. Es gibt eine Now, die das investiert. Also die Liste der ganzen Private Market Plattformen wächst ja. Was würdest du denn sagen, wo differenziert ihr euch am meisten, abgesehen von den Ticketgrößen?
Naja.
Was ist so die Liquid Secret Source?
Naja, also unsere, also ich finde, erstmal will ich es genauso sehen wie du, dass es gut ist, wenn es mehr Anbieter gibt. Also was unser Versprechen ist und wo wir uns hoffentlich auch dann differenzieren, ist, dass wir sagen, ich hatte es eingangs gesagt, dass unsere Angebote wirklich absolut pari passu auf Insti-Niveau sind. Das heißt, also wir den Anspruch, den wir haben, ist, dass du bei uns in die Produkte, auch in so ein Produkt wie so ein ELTIF, mit 5 Millionen investierst und du bekommst im Grunde genommen dasselbe, was du an anderer Stelle bekämst, qualitativ gesehen. Das ist, glaube ich, weil letztendlich geht es ums Geldanlegen, das ist, glaube ich, der absolute Basisfaktor. Dazu kommt auch, und das höre ich viel von Kunden, das glaube ich auch unser Betreuungsmodell, also dass du bei uns auch wirklich neben dem ganzen Digitalen einfach die Möglichkeit hast, dich bei deinem Berater zu informieren, dort auch den nächsten Investmentschritt anzunehmen, dass das ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, im Kern ist das Investmentprodukt und das zeigen ja auch dann die unabhängigen Test, den wir uns absolut ab und zu unterziehen. Also ich würde sagen, beim Investmentprodukt bei der Qualität des Investmentprodukts spielen wir absolut in der obersten Ebene und das ist auch mein Anspruch, weil das war ja auch die, um das zurück an den Anfang zu bringen, das war auch die Idee der Firma, dass wir einfach sagen, hier gibt es nicht die berüchtigten Zahnarzttranchen, ja, das irgendwie sieht aus wie Private Equity, ist aber irgendwas anderes, nee, sondern hier ist wirklich pari passu, also dass du kriegst dieselbe Ware, wenn du willst, ja, wie du auch dann mit 10, 20, 30 Millionen bekommen wirst.
Dass man nicht die Deals kriegt, die schon 5 Instis abgelehnt haben, genau.
Ganz genau.
Die Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle, wenn du eine Sache morgen in der Finanzbranche ändern könntest, so per Fingerschnipp, was würdest du ändern?
Abschaffung der Bestands- und anderen Provisionen. Das ist jetzt nicht wahrscheinlich beliebt bei eurer Zuhörerschaft, aber ich halte das für ein Riesenproblem. Und Chapeau, guter Lobbyerfolg, immer wieder das zu erhalten. Aber ich sehe nicht, wie das irgendeinen Mehrwert für den Kunden bringt.
Vielen Dank, Christian, für die ganzen Einblicke auch in eure Smart Money Portfolios, wo es bei euch so hingeht. Bin sehr gespannt, wenn wir da vielleicht in einem Jahr nochmal drüber reden, was seitdem passiert ist.
Danke dir.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.